Guten Morgen und herzlich willkommen zur letzten Vorlesung Gruppentheorie 2. Ich möchte noch mal kurz da wieder einsteigen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Denn da haben wir uns die Werkzeugmethoden angeguckt und wir haben uns das an einem ganz konkreten Beispiel veranschaulicht, was da passiert. Das Beispiel möchte ich aufgreifen und deswegen schreibe ich da noch mal an, was wir da so hatten. Wir hatten zwei Untergruppen von so einem 8. Die eine war G, das war das Erzeugnis von 1, 2, 3, 4, 5, 6 und von so einer Mehrfachtransposition 1, 4, 2, 5, 3, 6, 7, 8. Das ist eine Untergruppe von Alt 8 und die ist nicht transitiv. Wir hatten uns die Bahnen angeguckt. Das waren einmal die Zahlen 1 bis 6 und dann einmal noch 7 und 8. Und dann haben wir noch H. Auch eine Untergruppe von Alt 8 und H wurde erzeugt von einer Vierfachtransposition und noch eine. Und von einem Doppel-Dreizüge. Und diesmal haben wir eine transitive Gruppe. Ich lese jetzt nicht alles nochmal vor, das war ja letztes Mal schon dabei, dass, also auch für die Leute, die sich die Audioaufnahmen anhören, ich lese jetzt nicht die ganzen erzeugenden Elemente nochmal vor, sondern es sind die gleichen Gruppen wie und H, die wir letztes Mal hatten. Und dann haben wir uns eine gemeinsame Basis hergenommen. 1, 4, ups, das ist nicht die Schreibweise, die wir eigentlich verwenden. Eigentlich nehmen wir runde Klammern. Und dann habe ich erklärt, wie man à la Sims, also mit dem ganz mit dem Original-Backtrack von ganz früh aus den 70ern, sich überlegen kann, wie man den Schnitt von G und H ausrechnen kann, indem man nämlich mit einer Gruppe startet, sich bei der Basis langhangelt und immer guckt, wohin die Basiselemente abgebildet werden können. Und dann kommt man am Ende, wenn man den Suchbaum langgelaufen ist, immer zu einem Gruppenelement, was die Basiselemente so abbildet, wie man das eben vorher beschrieben hat. Und dann hat man Kandidaten für Elemente, die im G-geschnitten H liegen. Unterwegs kann man manchmal die Suche abkürzen, also stoppen und zurücklaufen, deswegen Backtrack, weil man an irgendetwas merkt, dass das Element, was man da jetzt gerade in der Hand hat, zwar im G liegen kann, aber nicht in H. Zum Beispiel wegen der Bahnen, der Stabilisatoren, der Teile der Basis, die wir schon durchgelaufen sind, auf den nächsten Punkten und so. Das haben wir uns alles angeguckt. Und dann habe ich erklärt, wie dann durch Jeff Leon und durch Partition Backtrack die nächste Suchinfrastruktur eingeführt wurde. Und da haben wir das gleiche Beispiel angeschaut und haben geguckt, was passiert, wenn wir jetzt die Partitionen suchen. Und das lief so, dass wir uns Partitionen angeschaut haben, die irgendwie Informationen über diese Gruppen beinhalten. Und dann haben wir uns überlegt, wie man eine Suchstruktur aufbauen kann, indem man entlang von Partitionen sucht. Die aktuelle Approximation für die Gruppe, die man gerade sucht, in unserem Fall G geschnitten H, war dann immer der Stabilisator einer Partition, beziehungsweise die Menge der Elemente in der Gruppe, die die eine Partition auf die andere abbildet. Und diese Approximationen, die wurden immer feiner, weil die Partitionen immer feiner wurden. Wenn man keine Infos mehr hatte, um wieder reinzustopfen, dann musste man halt künstlich neue Infos schaffen, indem man wieder guckt, wohin können Elemente in einer Zelle der Partition abgebildet werden, und dann splittet sich die Suche so auf. Und dadurch wurden die Approximationen immer kleiner, bis man ganz am Ende bei diesem Suchbaum, der halt anders organisiert ist, bei einzelnen Permutationen landet. Das heißt, man hat zwei Partitionen. Die eine, die in meiner Vorstellung immer links steht, war dann immer die, wo man lauter Zellen hatte mit nur einer Zahl drin, und zwar auch in der Reihenfolge 1 bis n, in unserem Fall 8. Und dann hatte man eine weitere Partition am Ende des Suchbaums, falls man bis dahin gelaufen ist, wo auch wieder nur lauter einzelne Zahlen in den Zellen stehen, aber möglicherweise in einer anderen Reihenfolge. Und dann hat man eine eindeutig bestimmte Permutation, die dadurch beschrieben wird, die nämlich die Zahlen 1 bis 8 in unserem Fall auf die Zahlen, wie sie in der anderen Partition in der Reihenfolge stehen, abbildet. Und dann war das ein Kandidat für ein Element, in diesem Fall im Durchschnitt von G und H. Und dann kann man einfach einen Enthaltenstest machen. Und die Idee bei dieser Suchinfrastruktur ist, dass man eben nicht jedes Element von G auf enthalten sein in H testen muss, sondern dass man über die Suchinfrastruktur Einschränkungen bekommt und nur noch eine gewisse Anzahl an Elementen, die deutlich kleiner ist, angucken muss. Und zum Schluss in der Vorlesung habe ich dann erklärt, dass es diese ganzen, oder habe ein bisschen angedeutet, dass es diese ganzen Verfeinerungsideen gibt, was man alles machen kann, damit die Partition möglichst schnell, möglichst fein wird und man möglichst viel Suche wegwerfen kann. Und unsere neue Idee war, dass wir da Graphen mit ins Spiel bringen. Und wenn ich sage unsere Idee, dann meine ich am Anfang des Projekts Markus Pfeiffer, Chris Jefferson und mich. Und dann kamen da später mehr Leute dazu und das kommentiere ich gleich nochmal. Unsere Idee war, Graphen zu benutzen, um noch mehr Informationen über die Gruppe irgendwie in die Partitionen stecken zu können. Und am Ende letztes Mal habe ich angedeutet, wie man das mit Orbitalgraphen machen kann. Wir haben nämlich gesehen, dass man bei den Partitionen leider am Anfang nur die Bahninformationen hat. Das war nicht so richtig viel. Über die Orbitalgraphen der Gruppen G und H, über einige, konnte man mehr Informationen bekommen und konnte die Partition dann schon deutlich verfeinern. Sodass wir da also eine Möglichkeit haben, mithilfe von Graphen, Partitionen zu verfeinern über das, was uns die Bahnstruktur hergibt, hinaus. Und das macht die Suche dann schneller. In unseren Experimenten, und wir haben wirklich harte Probleme angeguckt, schwierige Probleme, da war das so, dass häufig dieser Ansatz mit den Graphen so gut war, dass man sehr schnell an einen Punkt kommt, wo man gar nicht mehr sucht, sondern wo man quasi sofort fertig ist. Weil die Grapheninformation so stark ist, dass man sofort bei diesen Partitionen landet, wo jede Zelle nur eine Zahl enthält. So, jetzt wollte ich noch mehr über beteiligte Personen sprechen, bevor ich dann gleich einsteige in die nächste Suchinfrastruktur. Okay, welche Leute gehören da jetzt zu? Also angefangen hat das mit im Wesentlichen mit Chris Jefferson aus St. Andrews. Er ist da, ich weiß gar nicht, ob er inzwischen sogar Prof ist, aber mindestens Reader, also auch fest angestellter Wissenschaftler. Und den habe ich damals kennengelernt, zusammen mit seiner Frau, bei der Nikolaus-Konferenz in Aachen. Und die kommen aus der Informatik. Der macht eigentlich so Constraint Programming und solche Sachen. Und Puzzles, sowas und so Zeug. Und die hatten Fragestellungen, wo irgendwie Symmetrie eine Rolle spielte und wo sie dachten, ja, wir reden mal mit den Gruppenleuten. Und das war cool. Ich fand das total interessant. Dann habe ich die angequatscht und dann kam eben noch Markus Pfeiffer dazu, der zu der Zeit Postdoc war in Andrews. Wir haben angefangen zu reden und das hat sofort geklickt und dann haben wir überlegt, okay, was können wir jetzt alles so machen? Und dann kam eben die Idee mit den Graphen. Da haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Chris Jefferson hatte dann die Idee, das einfach mal mit Orbitalgraphen zu versuchen, weil die eben schon da waren. Das Konzept war schon bekannt und es gab einen Präzedenzfall, wo Orbitalgraphen eingesetzt worden waren, um Suchalgorithmen zu verbessern, und zwar für Normalisatorberechnungen in ganz speziellen Situationen. Und das hatte damals jemand gemacht in Aachen, großer Standort für Computeralgebra. In Aachen, und zwar war das Heiko Theissen, der hat in seiner DIS, wenn ich mich recht erinnere, ich habe die auch zu Hause irgendwo rumstehen, da hat er sich angeguckt, wie man mit Orbitalgraphen für spezielle Probleme von Normalisatorberechnungen die Algorithmen besser machen kann, also die bestehenden Suchalgorithmen mit der Infrastruktur, die es damals gab, also die Version von Backtrack Search, die damals halt benutzt wurde. Und dann haben wir gedacht, okay, das könnte also vielversprechend sein, das noch in anderen Fragestellungen anzuwenden. Dann haben wir das gemacht, dann haben wir dieses erste Paper geschrieben und haben gesehen, ja cool, da geht richtig viel. Wir haben aber auch gesehen, dass es dazu ein paar interessante theoretische Fragen über Orbitalgraphen gibt, die man eigentlich gern besser verstehen würde. Da habe ich unter anderem mit Paula Händel dran gearbeitet, die ist das auch ein bisschen mit im Boot. Und dann haben wir uns so gedacht, und das habe ich am Ende der letzten Vorlesung angedeutet, das ist nämlich jetzt mein Anknüpfungspunkt. Warum soll man eigentlich dieses Partitionenzeug nehmen und diese Infrastruktur und dann rüberlaufen zu den Graphen und da Informationen einsammeln und die in die Partition füttern und dann da weitersuchen und immer so hin und her gehen? Warum soll man nicht direkt auf die Graphen zugreifen und die zum Suchen benutzen? Das war naheliegend, es war trotzdem eine neue Idee und es war nicht klar, ob das, was wir uns theoretisch so schön vorstellen, nach dem Motto, ja, Computer können gut mit Graphen umgehen und es geht schnell, ob das in der Praxis auch wirklich so gut umsetzbar ist. Und dann haben wir gedacht, okay, das klingt, das ist irgendwie einfach genug, dass man versteht, was die Idee ist. Es klingt aber auch verrückt genug, damit man denken könnte, das klappt nie. Das muss man ja alles implementieren. Und dann haben wir einen Antrag geschrieben für eine Förderlinie bei der Volkswagen Stiftung. Die Förderlinie ist, glaube ich, inzwischen ausgelaufen, aber für ein paar Jahre hatten die hieß Experiment. Und da ging es genau um solche Sachen, die so ein bisschen wild sind. So. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich cool, das könnten wir eigentlich probieren. Und das haben dann Chris Jefferson und Markus Pfeiffer und ich gemacht. Wir haben so einen Antrag geschrieben und haben gesagt, hier, wir haben diese Idee, die ist gleichzeitig naheliegend und so ein bisschen verrückt. Und wir wissen nicht so richtig, ob es klappt, aber wenn, dann wäre es wirklich ein Gamechanger. Und dann könnte man wirklich coole neue Suchalgorithmen entwickeln. Und es hat geklappt. Dann haben wir ganz viel Geld gekriegt, konnten hier einen Postdoc einstellen. So kam Wolf Wilson mit da rein. Der hatte vorher mit Halbgruppen gearbeitet, war aber auch richtig gut in Gap und generell in Coden einfach. Und das war super. Der war dann 1,5 Jahre hier und wir haben da richtig viel gemacht. Haben diese Idee also umgesetzt, haben Mathematik dafür entwickelt. Das war dann doch irgendwie mehr, als wir dachten, dass man da alles so erklären und konzeptionell aufsetzen muss. Und da muss man ja auch mal gucken, klappt das alles? Und es war ein Wechselspiel zwischen, so funktioniert es mit der Implementation und so muss man es theoretisch erklären. Und dann haben wir immer wieder auch Dinge angepasst, weil wir gemerkt haben, dieses theoretische Konzept fängt nicht wirklich das ein, was wir brauchen. So lässt sich das auch in der Implementation nicht gut umsetzen. Was funktioniert denn in der Implementation? Ist das dann auch mathematisch sauber? Wie müssten wir das dann mathematisch beschreiben? Und das Ganze auch noch so, dass Leute das verstehen, also noch mehr Leute als wir. Und das ist noch so ein Ding bei diesem Thema, was ich spannend finde und weshalb ich auch so gerne weiter an dieser Grenzfläche arbeite zwischen Algebra und Informatik vielleicht. Denn wir müssen immer verschiedene Leute mitdenken, die diese Sachen lesen. Auf der einen Seite haben wir Leute, die wirklich so aus der Computeralgebra kommen, die teilweise sich, also die wirklich nah dran sind, auch an der Implementierung selber. Und das heißt, wenn wir da sowas wie Pseudocode schreiben, dann haben die da auch gewisse Erwartungen, wie gut der ist und wie gut man dann wirklich selber ein Programm schreiben kann. Auf der anderen Seite lesen es aber eben auch Leute, die von der theoretischen Seite kommen und die genau verstehen wollen, was da mathematisch passiert. Und so haben wir uns also daran getastet, über die letzten Jahre eine Sprache zu finden, von der wir hoffen, dass sie eben diese verschiedenen Menschen irgendwie abholt. Und wir haben inzwischen alle genug Vorträge gehalten, um zu sehen, was da so an Rückmeldungen kommt und was die Leute für Fragen haben. Und jetzt gerade überarbeiten wir auch einen Artikel wieder vor dem Hintergrund, wer liest das später und ist das für alle verständlich. Und ein Teil des Inhalts dieses Artikels wird jetzt auch Gegenstand dieser Vorlesung sein. Denn, was ich jetzt machen möchte, ist, einmal erzählen, wie diese Idee mit den Graphen funktioniert, dass wir also Graphen für unsere Suchinfrastruktur benutzen. Und dann möchte ich erzählen, was das mit kanonischen und minimalen Bildern zu tun hat. Das war ja auch noch Thema, dass man manche algorithmische Fragen ziemlich gut bearbeiten kann, indem man kanonische Bilder ausrechnet. So, das war hoffentlich genug Vorrede, damit wir wieder ungefähr wissen, wo wir sind. Und ich möchte nochmal die Orbitalgraphen anmalen, die wir letztes Mal hatten, denn die brauche ich gleich.
Ich habe da zwar Farbe, aber hier ist er grün, gelb. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farben ich letztes Mal benutzt habe.
Also mache ich jetzt einfach irgendwas. Und mal nochmal Graphen an, die kriegen jetzt Namen. Also habe ich einmal für G den Graphen Gamma 1. Den male ich einfach in weiß. Die Zahlen sind sowieso weiß. Wieso male ich die so? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Na gut. Möglicherweise war das letztes Mal anders. Ich kann mich nicht erinnern. Ich mache das jetzt einfach so. Jedenfalls habe ich die Orbitalgraphen letztes Mal schon erklärt. Daran kann ich mich erinnern. Und die weißen Pfeile gehören jetzt zum Graphen Gamma 1. Da habe ich also angefangen mit der 4, 5, 6, ja, das stimmt. Da habe ich jetzt also angefangen mit der Basiskante 1,7 und dann habe ich die Gruppe G drauf losgelassen und dann bekomme ich den Graphen Nummer 1. Jetzt möchte ich mit der Basiskante 1,2 starten. Das wird ein blauer Graph, ein grüner Graph. Mal sehen, wie gut man das Grün erkennen kann. Gamma 1, geht das? Kann man das lesen? Ist das grün? Kann man das sehen? Dann fange ich nämlich jetzt an mit 1,2, dann kriege ich so einen 3-Zyklus. 1, 2, 2, 3, 3, 1 sind meine Kanten. Dann kriege ich das gleiche nochmal von 6 zu 4, von 4 zu 5, von 5 zu 6. Das ist mein grüner Graph Gamma 2. So, und dann möchte ich noch einen Graphen für Haaren malen. Den hatten wir auch letztes Mal schon, der wird gelb. Da habe ich angefangen mit der Kante 1,6 und habe dann die Gruppe drauf losgelassen, diesmal die Gruppe H. Und dann sehen wir, dass wir ungerichtete Kanten bekommen. 1,6 sind verbunden, 5, 3 sind verbunden, 2 und 4 sind verbunden und 7 und 8 auch.
Stimmt das?
Ja, 7 und 8. So, da haben wir unsere Graphen. Letztes Mal hatten wir Backtrack à la Sims aus den 70ern, dann hatten wir Backtrack à la Leon aus den 90ern und die Verfeinerung mit den Orbitalgraphen für die Normalisatorberechnung, die ich erwähnt habe von Herr Gutheißen aus Aachen, die kommt ein bisschen später, aber basiert auch auf Leon. Das war also dann schon Partition Backtrack. Und deswegen darf ich jetzt, glaube ich, schreiben. Ich habe ja gerade erklärt, wer die AutorInnen sind. Jetzt gucken wir uns. Ah, jetzt werde ich Englisch. Das ist nicht schön. Ich sollte das versuchen, irgendwie weiter auf Deutsch zu schreiben. Was da schon passiert? Nee. Das wird mir jetzt die ganze Zeit passieren. Ich entschuldige mich. Ich versuche auf Deutsch an die Karte zu schreiben. Das wird jetzt. Wie nenne ich das auf Deutsch? Das Wort Backtrack benutze ich einfach weiter. Graphen. Nicht die beste Wortschöpfung, aber egal. Und zwar diesmal Ala. Und jetzt kommt ein Kürzel. J, P, W, W. Und das steht für unsere Nachnamen. Jefferson, Pfeiffer, Wilson, Weidecker. Andersrum. Weidecker, Wilson. Genau. Einer der wenigen Co-Autoren, bei denen ich nicht ganz am Ende stehe, wenn ich mit ihm ein Paper schreibe. Okay, das mit dem ganzen Geld habe ich schon erzählt. Volkswagen-Stiftung, DFG, bla bla bla. Und wir haben in unserer Suchstruktur jetzt gerichtete, gefärbte Graphen benutzt. Orbitalgraphen sind Beispiele für Graphen, die wir benutzen können. Und wie ist jetzt die Suchinfrastruktur aufgebaut? Na, die Idee ist ähnlich wie beim Partition Backtrack, dass wir die Gruppe, nach der wir suchen, oder manchmal suchen wir auch nach einer Nebenklasse oder so, dass wir die approximieren wollen, aber diesmal halt nicht durch so eine Transportermenge von einer Partition zur anderen oder durch den Stabilisator einer Partition, sondern durch eine Transportermenge von einer Liste von Graphen auf eine Liste von Graphen oder den Stabilisator einer Liste von Graphen. Wir reden hier also jetzt die ganze Zeit über, ich schreibe mal, was die Zutaten der Infrastruktur sind. Warum ist es auf Deutsch so viel schwieriger? Wahrscheinlich, weil ich die meisten Vorträge auf Englisch gehalten habe. Ja, und alles, was wir schreiben, ist auch Englisch. Deswegen ist es jetzt so komisch. Zutaten der Infrastruktur. Man nehme gerichtete Graphen, deren Eckenmenge Omega ist, wobei Omega die Menge ist, auf der die große symmetrische Gruppe operiert, in der alles stattfindet. Das heißt, in unserem Beispiel, da komme ich jetzt immer wieder darauf zurück, ist die große Menge Omega die Menge 1 bis 8 und die große Gruppe, in der alles lebt und in der wir suchen, ist Sym 8. Das heißt, wir haben eine große Sym n, wir haben eine Menge Omega, das ist 1 bis n. Und jetzt gucken wir uns gerichtete, gefärbte Graphen an, deren Eckenmenge Omega ist. Das ist erstmal immer gleich. Das ändert sich später auch noch in den nächsten Schritten dieses Projekts, aber noch haben wir nur Omega als Eckenmenge. So, das heißt, dass ich jetzt eine Bezeichnung einführe, und zwar die Bezeichnung Triple G, warum eigentlich nicht? Triple G. G hoch 3 von Omega. Das ist, ich habe jetzt zu viel Spaß. Das Triple G steht für gerichtete, gefärbte Graphen auf Omega. Gerichtete, gefärbte Graphen. Und im Prinzip dürfen wir alles färben. Aber wir färben normalerweise. Na, doch im Prinzip. Doch, wir färben meistens die Kanten. Das sind gerichtete Kanten und die färben wir, um irgendwie deutlich zu machen, woher das kommt. Manchmal färben wir auch Punkte. Ich gebe mal ein Beispiel. Hier könnten wir zum Beispiel sagen, wir nehmen Gamma 1. Wir haben gerichtete Kanten und diese gerichteten Kanten kriegen eine Farbe, die uns daran erinnert, dass das der Orbitalgraph ist, Gamma 1. Zum Beispiel könnten wir als Label dann sowas kriegen wie die Startkante, mit der man angefangen hat oder irgendwas. Also einfach irgendein Erkennungszeichen, woher das kommt. So zum Beispiel. Was auch denkbar ist, ist, und das werden wir auch gleich in einem Beispiel sehen, ist, dass wir zum Beispiel die Bahnen der Gruppe markieren im Graphen. Und da ist dann naheliegender, dass man die Punkte einfärbt. Bei G zum Beispiel, wo wir zwei Bahnen haben, könnte man sagen, diese Bahnen repräsentieren wir jetzt in einem Graphen, der keine Kanten hat, aber wo wir die Punkte eingefärbt haben, je nachdem, ob die zu der einen oder zu der anderen Bahn gehören. So ist auch ein gefärbter, gerichteter Graph mit Informationen drin. Die Frage ist immer, welche Informationen wir da jetzt wie speichern können und wie gut diese Speicherung ist. Vielleicht kommentiere ich das mal jetzt, bevor wir weitermachen. Also, wenn ich zum Beispiel den Graphen nehme, in dem die Punkte 1 bis 6 eine Farbe haben und die Punkte 7 und 8 eine andere Farbe, dann habe ich damit genau die gleiche Information wie in der Bahnpartition von G. Der Stabilisator dieses Graphen in der Sum 8 mit der natürlichen Wirkung von Permutationen auf diesen Graphen ist genau dasselbe wie der Stabilisator der Partition. Und G ist eine Untergruppe davon, denn G muss natürlich seine eigene Bahnpartition stabilisieren. Das heißt, wir haben jetzt eine Überschätzung der Gruppe G. Und wie weit weg die ist, wissen wir nicht, wenn wir das Problem nicht kennen, das wir bearbeiten sollen. Aber es ist auf jeden Fall eine Obermenge, die kleiner ist als die ganze Sum 8 und auf die wir unsere Suche beschränken können. Das heißt, es hilft ein bisschen. Bei H kriege ich über die Bahnpartition gar keine Info. Da könnte ich den entsprechenden Graphen hinschreiben, das würde mir aber nichts nutzen. Aber ich kann mir zum Beispiel diesen Orbitalgraph schnappen und dann kann ich doch sagen, na, die H liegt in der Automorphismengruppe dieses Graphen, haben wir geklärt im Kapitel über Orbitalgraphen. Jede Untergruppe von H, nach der wir jetzt also irgendwie suchen, muss da auch drin liegen und deswegen kriegen wir mit der Automorphismengruppe von Gamma 3 eine schon deutlich passendere Überschätzung der Gruppe, nach der wir suchen. Ist viel besser als die Bahngeschichte. Das ist also jetzt die Idee. Wir wollen Infos, die wir haben, zum Beispiel aus verschiedenen Orbitalgraphen oder vielleicht auch aus anderen Konstruktionen, die wir irgendwo hergekriegt haben. Diese Infos wollen wir so gut wir können in einem Graph, der diese Info durch diese Labels halt hat, abbilden. Die Idee ist, dass wir jetzt die Gruppe, nach der wir suchen, approximieren von oben durch die Automorphismengruppe eines solchen Graphen. Und dieses Triple G von Omega ist einfach die Menge aller Graphen, die wir dafür benutzen. Und wie benutzen wir die? Indem wir sie stapeln. Wir bilden also jetzt Stapel von so Triple G-Objekten. Ich kann ja mal einen solchen Stapel hinschreiben. Ich bleibe einfach mal bei dem Beispiel, was wir da hatten. Da wollten wir den Durchschnitt von Hilliard berechnen. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie man diesen Durchschnitt approximieren kann, indem man sich so Partitionen anguckt. Und jetzt gucken wir uns Stapel von solchen Graphen an. Anstatt dass wir mit einer Partition beginnen, beginnen wir also mit einem Graphen. Und wenn man gar keine Ahnung hat, dann kann man zum Beispiel den leeren Graphen nehmen. Da sind dann nur Punkte und gar keine Kanten. Oder man sagt, naja, ich bin nicht ganz blöd, ein bisschen Info habe ich, ich kann mir mal die Bahnen angucken und dann male ich als ersten Graphen diesen Bahngraphen. Zum Beispiel. Ich könnte also jetzt sagen, ich fange an mit einem Graphenstapel, ich nenne ihn S. Das ist der Graphenstapel, ich schreibe dafür so Listen in eckigen Klammern. Und dieser Stapel beginnt mit, ja warum nicht, mit dem Bahnengraph. Ich schreibe mal Gamma B wie Bahnen. Das ist jetzt für G. Also B, G vielleicht, Bahnen von G. Und dann habe ich hier noch so ein, ich stehe auf der gleichen Seite. Genau, am Anfang mache ich erstmal alles gleich und gucke mir immer die Automorphismengruppe an von diesem Graphenstapel. Und ich definiere, genau, ich nehme jetzt nur die Bahnzerlegung von G, weil die für H nicht interessant ist. Das heißt, hier starte ich. Und meine erste Approximation für G geschnitten H ist die Automorphismengruppe von diesem Graphenstapel. Und Graphenstapel ist ein merkwürdiges Wort. Ich definiere als Automorphismengruppe dieses Graphenstapels diejenige Teilmenge von Sum 8, die jeden Eintrag dieser Liste invariant lässt und dann auf dem entsprechenden Graphen einen Automorphismus macht. Und das ist ein Automorphismus gerichteter, gefärbter Graphen. Da muss wirklich alles respektiert werden. Labels, Richtung der Kanten, bla bla bla. Das ist also ziemlich stark. Hier beginne ich jetzt mit einem Graphen, wo nur die Bahnen gefärbt sind. Das heißt, diese Approximation ist ziemlich groß. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber es ist eine Einschränkung, es ist nicht die ganze Summe 8. Meine erste Approximation für G-Gestalt ist die Automorphismengruppe. Und damit meine ich die von der Summe 8 induzierte Automorphismengruppe auf diesem Graphenstapel S. Da habe ich jetzt nur einen Eintrag, also gucke ich mir nur die Automorphismengruppe dieses Graphen an und das ist meine erste Approximation. Jetzt mache ich weiter. Ich will ja nutzen, dass ich Graphen habe und dass es besser ist als Partitionen. Also werfe ich jetzt mal alle Orbitalgraphen, die ich habe, da rein. Unsere Stapel sind so definiert, dass die Sachen eine Reihenfolge haben. Man darf den Stapel nicht durchmischen, sondern die Sachen werden ordentlich aufeinander gelegt und ich weiß immer, was wo steht. Und die Automorphismen des Stapels müssen auch respektieren, was wo steht. Ich darf keine Graphen vertauschen innerhalb des Stapels. Mein nächster Stapel nenne ich den mal S1. Da haue ich jetzt alle Orbitalgraphen rein, die ich habe. Ich behalte den ersten, also stapeln heißt immer, das, was unten ist, bleibt da und ich darf nur Sachen oben drauf legen. Deswegen stapeln. Das bleibt da und jetzt ergänze ich diese Liste und mache sie länger, indem ich meine drei Orbitalgraphen mit dran nehme. Gamma 1, Gamma 2, Gamma 3. Das ist jetzt die nächste Approximation. Und wir sehen, dass die deutlich kleiner ist. Und das habe ich jetzt schon angedeutet, dass man manchmal mit diesem Orbitalgraphenansatz schon sehr schnell die Suche sehr klein kriegt. Auf einmal gucke ich mir jetzt nur noch Gruppenelemente an, die auf all diesen drei Graphen jeweils Automorphismen machen. Und das ist eine riesen Einschränkung, denn ich muss ja zum Beispiel hier bei diesen Bahnen von G, da sehe ich sofort, das ist zwar eine Bahn in der Wirkung von G, aber im Graphen sehe ich, dass die Mengen 1, 2, 3 und 4, 5, 6 getrennt sind. Und ich habe auch sowas wie eine Richtung, wie da Elemente vertauscht werden. Das heißt, auf einmal habe ich ganz viel Info und kann ganz, ganz stark einschränken, wie die Gruppe aussieht. Und vielleicht bin ich dann fertig. Aber das weiß ich nicht, denn solange ich nicht solange ich nicht bei der leeren Menge gelandet bin oder bei einelementigen Mengen für solche Transportermengen zum Beispiel oder für Stabilisatoren, weiß ich ja nicht, dass ich mit der Suche fertig bin. Das Ganze hat ja immer noch diese Werkzeugstruktur. Das heißt, ich bin jetzt hier losgelaufen, jetzt mache ich die Approximation kleiner. Wir nennen das Verfeinerung. Jedes Mal, wenn wir den Stapel höher machen und neue Infos drauflegen, dann sagen wir, wir wenden einen Refiner an, also eine Verfeinerung. Das ist eine Idee, die, glaube ich, auch so ähnlich im Constraint Programming vorkommt. Da heißen die Leute irgendwie anders. Ich habe vergessen, wie.
Ich glaube, Propagator. Glaube ich. Vielleicht stimmt es nicht.
Wir haben also Verfeinern. Und das macht man so lange weiter, bis man keine neue Info mehr kriegt. Algorithmisch funktioniert das so, dass man diesen Graphenstapel hat und dass man dann eine Approximation ausrechnet. Da sind wir jetzt gerade. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man von da weitergehen kann. Man kann noch mehr auf den Stapel legen und eine neue Verfeinerung, dann eine neue Approximation berechnen. Oder man kann splitten. Über Splitten rede ich gleich. Das Verfeinern macht man so lange, bis die Approximation sich nicht mehr verbessert. Man guckt also nach, wird die Gruppe, in der ich jetzt suche, oder wird die Nebenklasse, in der ich suche, kleiner? Wenn ja, super, dann gucke ich, ob ich noch weiter verfeinern kann. Wenn sich da irgendwann nichts mehr ändert und ich keine Idee mehr für eine Verfeinerung habe, dann muss ich splitten. Es sei denn, ich bin schon am Ende meiner Suche. So, wie funktioniert Splitten? Also das hier ist ein Beispiel für Verfeinern. Verfeinern heißt, ich habe einen Stapel und betrachte dessen Automorphismengruppe und mache den Stapel größer und damit hoffentlich die Automorphismengruppe kleiner. Beim Splitten werden aus dem einen Stapel jetzt zwei und wir reden dann über Transportermengen, so wie vorher bei den Partitionen. Jetzt geht es also um Mengen von Permutationen, die den einen Stapel auf den anderen Stapel abbilden. Und das heißt, dass an jeder Stelle immer der Graph auf den entsprechenden Graphen abgebildet werden muss. Und wenn wir so einen Stapel splitten, dann ist es oft so, dass man am Anfang Sachen hat, die gleich sind und dann am Ende unterscheidet sich das irgendwie. Und das heißt, dass man am Anfang immer noch in der Automorphismengruppe ist und dann irgendwann dann hat man auf einmal Elemente, die irgendwelche Graphen stabilisieren und da Automorphismen bewirken und die aber gleichzeitig noch irgendeinen anderen Graphen, der irgendeine Info enthält, auf einen anderen Graphen abbilden. Typischerweise ist das sowas wie, man fixiert einen Punkt. Und wenn man den Punkt fixiert, ist man wieder in so einer Automorphismengruppe. Oder, und so kommt das Splitten zustande, man schaut, auf welche Punkte kann der denn abgebildet werden, und dann kriegt man die anderen Möglichkeiten für die anderen Stapel. Wie würde das bei uns zum Beispiel aussehen? Ach genau, dann kann man noch Squash machen. Squash erkläre ich auch gleich. Was passiert zum Beispiel, wenn ich... Genau, das ist ein Versuch zu splitten und wir gucken mal, ob der überhaupt sinnvoll ist. Splitten oder... Ja, ich sage einfach so. Oder aufteilen. Aufteilen. Verzweigen ist vielleicht auch ganz nett. Verzweigen, weil es ein Suchbaum ist. Genau, branchen, verzweigen. Verzweigen ist besser als aufteilen. Und beim Verzweigen muss ich jetzt irgendwas machen. Nach dem Motto, ich kriege keine neue Info, ich weiß nicht, ob ich schon fertig bin. Ich verzweige, indem ich mir, so wie wir bei der Partition, dann einen Punkt aus einer Zelle rausgenommen haben und dann immer geschaut haben, je nachdem welcher das ist, entspricht dem dann ein Gruppenelement, das den Punkt fixiert oder ihn auf die anderen abbildet. Genauso machen wir es hier. Wir fixieren einfach mal einen Punkt. Und ich möchte jetzt Notation einführen, ohne sie ganz ausführlich hinzuschreiben. Ich nehme mal C1 als Notation für einen Graphen, der mir anzeigt, dass der Punkt 1 fixiert wird. Wie kann ich das machen? Wie kann ich jetzt in unserem Beispiel mit den Punkten 1 bis 8 durch einen gerichteten, gefärbten Graphen ausdrücken, dass ich den Punkt 1 fixieren will? Na, ich könnte einfach sagen, 1 kriegt eine Farbe und die anderen halt nicht, oder eine andere Farbe. Und jeder Automorphismus muss dann diesen einen, also jeder Automorphismus, der Farbe respektiert, muss dann diesen einen Punkt, den einzigen mit dieser Farbe, da lassen, wo er ist. Und deswegen habe ich da eine Approximation für den Punktstab gesagt. Deswegen schreibe ich mal gerichteter Graph für Punktstabilisator von 1 an dieser Stelle. Denn 1 wird jetzt markiert mit einer Farbe und so bekomme ich eine Graphenapproximation oder eine Grapheninterpretation für den Punktstabilisator. Und ich habe ja keine Ideen mehr. Ich muss irgendwas machen für die Verzweigung, also überlege ich mir, ich kann den Graphen jetzt noch oben drauf legen, wo 1 fixiert wird. Und dann kann ich danach ja schauen. Dann wird halt nicht 1 fixiert. Dann, wenn irgendwo anders dann 2 fixiert wird, dann suche ich also nach Gruppenelementen, die 1 auf 2 abbilden und so weiter. Das ist die so verzweigt man dann. Das heißt, dann wäre mein neuer Stapel hier, sagen wir mal S2. Der sieht genauso aus wie vorher. Und jetzt hänge ich aber noch diesen C1-Graphen dran, bei dem die 1 so singled out ist. Wie sagt man? Individualisiert, genau. Die ist individualisiert. Und ja, was könnte ich jetzt für Ideen haben? Wenn ich schon gemerkt habe, dass 1, 2, 3 irgendwie so zusammen auftreten, kann ich ja sagen, okay, dann ist jetzt auf der anderen Seite meiner Stapel einmal C1 dran, einmal C2 und einmal C3. Oder ich gehe konservativ vor und sage, ich gucke einfach in die Bahn von 1 unter G und habe also alle Möglichkeiten von 1 bis 6, wie auch immer. Jedenfalls kriege ich jetzt hier drüben auf einmal T's, und zwar T2, 1 sozusagen, mit der Möglichkeit, dass 1 auf 1 geht. Der sieht also aus wie S2, aber ganz am Ende... Da darf sich dann gleich was verändern. Hier steht C1, aber wenn ich jetzt weitergehe, dann ändert sich das und dann steht hier auf einmal C2 und so weiter. Das ist die Verzweigung. Und die Approximation funktioniert dann wieder durch solche Transportmengen. Und die Transportmengen sind analog definiert zum letzten Mal für die Partition, deswegen erkläre ich das jetzt nur, wie das funktioniert. Ich teile also meine Suche auf. Ich habe hier gemerkt, ich habe eine Approximation für G geschnitten H, bei der ich noch nicht genug Informationen habe oder die mir noch zu groß ist, um auszuprobieren, was wirklich schon der Durchschnitt ist. Und deswegen versuche ich jetzt noch ein bisschen zu verzweigen und die Suche noch kleiner zu machen. Und das mache ich, indem ich jetzt von Automorphismengruppen weggehe zu Transportermengen. Die erste Transportermenge ist die, die den Stapel S2 auf den Stapel T2-1 abbildet. Da sehen wir, das ist in Wirklichkeit auch wieder ein Stabilisator eines Stapels ist, weil hinten der gleiche Punkt individualisiert wurde, nämlich die 1. Das ist der erste Teil der Suche im ersten Zweig. Der nächste Teil der Suche im zweiten Zweig ist die Transportermenge vom Stapel S2 zum Stapel T2-2, wo hinten der Punkt 2 individualisiert wurde. Sodass ich also jetzt nach Permutationen gucke, die ganzen ersten Graphen, die da stehen, jeweils festlassen und darauf Automorphismen bewirken und die aber gleichzeitig den Punkt 1 auf den Punkt 2 abbilden, denn nur so kommt man von dem einen Stapel zum anderen. Und dann habe ich hier weitere Stapel, je nachdem, was ich entschieden habe vorher oder was der Algorithmus sagt, wie ich den Algorithmus programmiert habe, wie ich jetzt vorgehen will. Das sind alles Entscheidungen bei der Implementation, was man da jetzt genau macht. Wenn wir in Analogie zu den Partitionen vorgehen, würden wir hier bis T2 und 6 laufen, indem wir nämlich die komplette Bahn von 1 unter G angucken, als grobe Approximation, was da so passieren kann. Ich meine hier alles bis hin zu C6. Wenn man nicht irgendwo zwischendurch gute Argumente gefunden hat, das nicht zu machen, dann ist das vielleicht das Natürliche, was man hier durchlaufen würde. Und jetzt kriege ich also als neue Approximation eine Vereinigung von Transportermengen, genau wie bei den Partitionen. Nur, dass im Vergleich zu den Partitionen, die wir angeguckt haben, diese Approximierung wesentlich besser ist, weil diese Transportermengen wesentlich kleiner sind. Wir haben ja vorher schon viele Elemente rausgesiebt, die diese Graphen nicht stabilisiert haben. Gucken wir uns mal kurz die Konsequenzen an, wenn man hier C1 mit dazu nimmt. Einfach nur, damit wir verstehen, warum das mit den Graphen so schnell geht. Denn algorithmisch wird jetzt ja diese ganze Info gleichzeitig benutzt. Wir haben das sogar auch noch festgehalten in der Implementation, indem wir so einen Graphen bilden, der heißt dann Squash. Da werden alle Infos zusammengekippt und es wird ein Graph hingemalt mit Labels, die alle Informationen beinhalten, die wir vorher hatten. Aber in Wirklichkeit kann man sich auch immer vorstellen, man guckt einfach alles gleichzeitig an. Machen wir das doch mal. Das Bahnzeug, ja okay, nicht so spannend. Gamma 1, Gamma 2, Gamma 3 und jetzt fixieren wir noch den Punkt 1. Was passiert alles? Wir fangen mal bei H an. Wenn ich den Punkt 1 fixiere, dann muss ich durch Gamma 3 auch das einzige damit verbundene Element 6 fixieren. Ich habe jetzt also schon zwei Punkte, die fest sind, 1 und 6. Mehr Info steckt hier nicht drin. Okay, aber wenn wir noch mehr Graphen, was passiert denn hier? In Gamma 1, wenn ich da 1 fixiere, dann muss der einzige grüne Nachbar, zu dem es hinzeigt, auch fixiert werden. Also ist 2 sofort fest, also ist 3 sofort fest. Wir haben aber auch gerade durch H schon gesehen, dass 6 fest ist. Also ist dann auch 4 fest, also ist auch 5 fest. Das heißt, durch die Kombination der Infos in den Graphen haben wir auf einmal ganz, ganz, ganz viel, was wir loswerden. Und deswegen wird die Suche so schnell so klein. Das ist das Coole an diesem Ansatz. Und ich habe noch gar nicht den weißen Graphen benutzt, der mir sagt, dass wenn 6 fest ist, dass dann auch der einzige hinzeigende Nachbar 8 fest ist. Das heißt, jetzt werden sofort alle Punkte fixiert. Und da hätte man keine Chance gehabt in der Bahnpartition, in der Bahnpartition und dann mit 1 fixiert. Da sieht man nicht, was mit den anderen 5 Punkten passiert, wenn man nur diese Partition hat. Aber hier mit den Graphen ist dann sofort alles klar. Wenn ich 1 fixiere, fixiere ich alles. Und das sagen mir diese 3 orbitalen Graphen. Ja, sodass ich also dann nach dieser ersten Verzweigung schon fertig bin, weil ich nämlich merke, ich kann gar nicht, in dem Moment, wo hier 1 fixiert wird, kann ich rückblickend alle Punkte individualisieren, so nennen wir das. Und wenn ich alle Punkte individualisiert habe, dann bin ich bei der Automorphismengruppe bei der trivialen Abbildung gelandet. Also bei der Gruppe, die nur aus dem, nicht der trivialen Abbildung, was meine ich, die identische Abbildung. Das ist das Ziel jetzt in unserem Suchbaum. Wir wollen nicht zu Partitionen mit lauter einelementigen Zellen, sondern wir wollen zu Transportermengen, die leer sind oder die aus genau einem Element bestehen, weil es nämlich dann nur eine Möglichkeit gibt, den einen Stapel auf den anderen Stapel abzubilden. Und hier wäre der Extremfall, bei dem wir sofort landen, S2 geht auf T2 oben 1, dass wir sofort sehen, dass nur die identische Abbildung das macht. Das heißt, da hat man dann sofort so eine einelementige Menge. So kommt man beim Suchbaum unten an, man findet nichts oder man findet ein Element und dann hat man eben noch ganz wenig, wofür man einen Enthaltenstest machen muss am Ende noch einmal, um zu checken, ob man wirklich in gegenschnitten Haar gelandet ist. Und dann ist die Suche zu Ende. So funktioniert das. Ja, und dann haben wir da halt Papers geschrieben und haben Vorträge gehalten und haben Leute gebeten, uns schwierige Probleme zuzuwerfen, damit wir gucken können, wie gut das ist und wo man noch vielleicht noch bessere Ideen braucht. Und haben dann angefangen zu verstehen, was schwierige Probleme sind, die auch schwierig bleiben mit unserem Ansatz. Je schlechter etwas durch Graphen abbildbar ist, desto schlechter ist natürlich unser Ansatz, aber er ist dann trotzdem häufig immer noch besser als das, was vorher da war. Und da habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, wenn auf einmal die Suche so klein wird, dann wird deutlich, wo vorher beim Aufbau der Infrastruktur die Ressourcen hingehen. Und dann haben wir gemerkt, okay, sowas wie Basis- und starkes Erzeugungssystem, Stabilisatorkette und so, das ist dann im Vergleich langsam, also kann man dann da nochmal drauf gucken. Aber das ist auch alles schon in Arbeit. Und jetzt möchte ich für den letzten Teil die Perspektive wechseln und gucken, denn wir hatten vorher, und das waren auch Chris und Markus und ich, zusammen mit einer Studentin in St. Andrews, Eliza, wir hatten uns angeguckt, wie man minimale und kanonische Bilder ausrechnen kann. Da gab es vorher schon was von Steve Linton, auch aus St. Andrews. Der hatte was zu minimalen Bildern gemacht und dann hatte Chris eine Idee und dann haben wir da ein Paper zugeschrieben und irgendwie war dann im Hinterkopf die Idee, kann man das nicht verknüpfen. Deswegen wiederhole ich gleich nochmal kurz was zu minimalen und kanonischen Bildern. Und dann, wie man diese Ideen verknüpft. Das ist das Paper, was wir jetzt gerade überarbeiten. Also vielleicht hier drüben kurz in Erinnerung. Ich glaube, ich habe dann auch gleich eine andere Gruppe als Beispiel. Also wie war das nochmal mit minimalen und kanonischen Bildern? Ich habe eine Gruppe G, wieder eine Untergruppe von N meinetwegen. Und wenn ich jetzt über... Und ich brauche eine Ordnung auf der Menge 1 bis N. Die nenne ich jetzt einfach kleiner gleich. Eine totale Ordnung. Und das kann unser natürliches kleiner gleich sein, aber das kann auch was anderes sein. Und wenn ich jetzt irgendeine Struktur habe, irgendein kombinatorisches Objekt, auf dem eine Wirkung von G definiert ist, in dem Sinne, dass ich jetzt zum Beispiel einen Graphen habe, wo die Ecken mit 1 bis n durchnummeriert sind, oder ich habe eine Partition der Menge 1 bis n oder irgend sowas, sodass es sinnvoll ist, davon zu sprechen, dass da Permutationen aus der Sum n wirken. Wenn ich so eine Menge von kombinatorischen Objekten habe, dann kann ich mich fragen, was unter der Gruppenwirkung minimale oder kanonische Bilder sind. Also sagen wir mal, O ist meine Menge von Objekten, Menge von kombinatorischen Objekten, und zwar so, dass G darauf wirkt. Das muss also irgendwie sinnvoll sein, sonst würden wir uns diese Fragen gar nicht stellen. Und das kann auch die Gruppe G selber sein, auf der ja G per Konjugation wirkt. Und dann kann man sich da diese Fragen stellen. Und daher kommt das oft auch. Und jetzt nehme ich mir so ein Objekt her, meinetwegen Alpha. Dann ist das minimale Bild von Alpha bezogen auf die Wirkung von G das Minimum der Menge aller Bilder von Alpha unter G, wobei G das Minimum, und das Minimum bezieht sich auf die Anordnung kleiner gleich. Ich gucke also in die Bahn von Alpha unter G, vergleiche die Elemente mit der totalen Ordnung, die ich habe, und nehme das kleinste. Das ist ein minimales Bild. Das ist irgendwie noch ganz intuitiv. Richtig? Wenn ich also jetzt zum Beispiel da oben in der Gruppe G die natürliche Anordnung nehme und ich frage mich nach dem minimalen Bild von 5, dann gucke ich in die Bahn von 5 unter G, sehe, dass da 1 drin liegt. Das ist die kleinste Zahl, die wir da überhaupt haben, also ist dann 1 das minimale Bild. Zum Beispiel ist oben das minimale Bild unter G von 5, 1 mit der natürlichen Anordnung. Und das minimale Bild von 7 wäre 7 und das minimale Bild von 8 wäre auch 7. So, dann haben wir ein paar Beispiele. Bei kanonischen Bildern kann ich das nicht so explizit hinschreiben, weil bei kanonischen Bildern nicht so richtig klar ist, wie man die ausrechnet. Das ist das ganze Problem. Die zu haben ist toll, aber sie auszurechnen ist irgendwie, ja, wie soll man das machen? Denn ein kanonisches Bild soll einfach nur erfüllen, dass es in der Bahn liegt von dem Element, das wir betrachten, und dass, wenn ich mir zwei Elemente aus der Bahn hernehme, dass dann das gleiche kanonische Bild rauskommt. Aber explizit hinschreiben kann ich das nicht. Das ist auch, deswegen ist es auch so witzig, sich zu fragen, wie man das ausrechnen kann. Also ein kanonisches Bild, oder sagen wir mal, ich führe meine kanonisierende Funktion ein und ich nenne die Kanon von der Menge der Objekte in der Menge der Objekte, heißt kanonisierende Funktion, das ist jetzt alles so aus der Hüfte irgendwie, kanonische Funktion für, bezogen auf G natürlich. Genau dann, wenn gilt, dann haben wir zwei Eigenschaften. Die eine Eigenschaft ist, für alle Objekte Alpha ist das kanonische Bild, und ich schreibe komplett entgegen meiner Gewohnheit eine Abbildung von links, das kanonische Bild von Alpha soll in der Bahn von Alpha liegen unter G, und für alle Alpha aus U und Beta aus der Bahn von Alpha gilt, dass sie das gleiche kanonische Bild haben. So, was es da gab, war diese Arbeit von Steve Linden, wo er erklärt hat, wie man minimale Bilder gut ausrechnen kann. Gut ausrechnen heißt immer, also algorithmisch gut ausrechnen, im Sinne von, da gibt es Algorithmen, die gut und schnell und zuverlässig sind und so. Und wir haben das dann ein bisschen ausgedehnt und haben Möglichkeiten erklärt, wie man kanonische Bilder ausrechnen kann. Unter anderem mit dynamischen Anordnungen. Das heißt, man macht sowas wie minimales Bild, aber man nimmt nicht einfach irgendeine vorher festgegebene Anordnung, sondern man entscheidet, während der Algorithmus läuft, welche Anordnung schnell zu Ergebnissen führt und wechselt die zwischendurch. Da steckt also ein bisschen Theorie drin, und insbesondere haben wir dann so Sachen bewiesen, wie dass es möglich ist, kanonische Bilder quasi so teilweise auszurechnen, in dem Sinne, dass man anfängt zu rechnen und unterwegs merkt, dass die beiden Sachen nicht das gleiche kanonische Bild haben können, und dann bricht man ab und solche Späße. Also da steckt noch ein bisschen was drin. Einfach in das Paper gucken, Minimal Canonical Images mit den üblichen Leuten irgendwie, also J, P, B und dann in dem Fall noch ein J für die Studentin. Und jetzt kommt also die Idee, wie man, um sowas auszurechnen, diese Grapheninfrastruktur benutzen kann. Und ich illustriere das mal einfach an einem konkreten Beispiel. Wir werden jetzt einen Graph hernehmen und von dem ein kanonisches Bild ausrechnen wollen. Und dann kann ich erzählen, wie das geht mit dieser Infrastruktur. Die Idee bei dem Ganzen ist, ganz kurz, glaube ich, Man rechnet. Man macht lauter Umformungen, die alle Permutationsinvarianten sind. Das heißt, man ist die ganze Zeit in diesem kanonischen Mindset und schränkt quasi ein, wie das kanonische Bild aussehen könnte. Und dann macht man, und zwar mit Hilfe einer solchen Suchinfrastruktur, die Möglichkeiten einschränkt, macht man eine Einschränkung für diese Möglichkeiten, die so ist, dass man am Ende eine ziemlich kleine Menge von Elementen hat. Das ist dann die Kandidatenmenge für das kanonische Bild. Und dann legt man fest, jetzt nehme ich eine Anordnung und rechne das minimale Bild aus, und dafür entscheide ich mich. Und wenn man, je nachdem, wie man das implementiert, also der Vorteil wäre, so aus meiner Sicht, nein, ich muss anders machen. Was sind die Nachteile von diesem Zeug, wenn man das implementiert? Beim minimalen Bild ist klar, dass, wenn man weiß, über welche Anordnung man spricht, dass dann auf jedem Rechner das gleiche minimale Bild rauskommt für diese gleiche Anordnung. Und nur wenn man das dynamisiert und sagt, man erlaubt verschiedene Anordnungen, so, dann können sich da Unterschiede ergeben. Aber erstmal ist es immer klar. Und sobald die Anordnung definiert ist, kommt da immer dasselbe raus, egal auf welchem Rechner. Beim kanonischen Bild ist das eventuell nicht so. Und das verstört manche Menschen. Deswegen ist es schon ein Vorteil meiner Auffassung nach, wenn man einen Algorithmus hat, bei dem sehr klar ist, was passiert und bei dem man dann irgendwann sagen kann, so und jetzt kommt der Moment, wo auf allen Rechnern genau das Gleiche passiert, wenn man die gleiche Anordnung nimmt. Das ist dann irgendwie beruhigend, einfach aus Gründen der Reproduzierbarkeit. Man will ja, wenn man da Sachen schreibt und es irgendwie darum geht, haben die das gleiche ökonomische Bild, dann will man ja, dass es überall auf die gleiche Weise funktioniert. Oder jedenfalls gibt es Leute, die darauf viel Wert legen. Wir machen das auch relativ explizit, oder wir machen es da explizit, wo wir das gut erklären können in unserem Paper, denn das ist irgendwie Teil des Problems. Wir haben gemerkt, dass dann manchmal solche Fragen kommen nach dem Motto, ja, aber hier, und wird dann nicht in Wirklichkeit doch dann im Algorithmus eine Entscheidung gefällt und das ist quasi implementiert und wenn man es anders implementiert, dann passiert da was anderes und dann können verschiedene Sachen rauskommen. Ja, genau. Das ist aber in einigen kanonisierenden Algorithmen, die es schon gibt, zum Beispiel für Graphen, auch so. Das heißt, das passiert bereits. Es ist bereits jetzt so, dass in Algorithmen, die ähnlich sind für andere kombinatorische Objekte, dass da dann teilweise, wenn man das selber jetzt nochmal implementieren würde, vielleicht was anderes rauskommt, einfach weil da unterwegs doch irgendwo eine Wahl getroffen wird. Das können ganz banale Dinge sein. Das kann sowas sein wie, wie werden irgendwelche Bahnen ausgerechnet und wie wird entschieden, in welcher Reihenfolge die Bahnen dann in der Datenstruktur abgespeichert werden. Und was da angeordnet ist und was nicht. Also wann man geordnete Listen hat und wann ungeordnete. Und wenn die geordnet sind, welches Element vorne steht, nach welcher Anordnung das entschieden wurde. Das sind so Kleinigkeiten, über die man erst dann anfängt nachzudenken. War für mich sehr spannend, ich habe da viel gelernt. Und wir machen das explizit so gut wir können. Und ich mache das dann gleich auch explizit so gut ich kann. Wo sind wir also? Wir sind bei einem konkreten Graphen, den male ich jetzt einfach an. Und wir haben wieder die Zahlen 1 bis 8, weil das eine Größe ist, die irgendwie noch geht und bei der man auch ein bisschen was sieht. Und wir interessieren uns also jetzt für ein kanonisches Bild. Für folgenden Graphen. Ich nenne ihn mal einfach der Gamma. Und der sieht so aus. Ich male einfach. Ich habe hier die Zahlen 1, 2, 6 und 7 und die sind in so einem Quadrat verbunden. Da gibt es keine Richtung. Und dann habe ich hier noch so die Zahl 8. Von der drei Kanten ausgehen zu den zwei, drei und fünf, auch ohne Richtung. Und Fragen zu Graphen sind sehr typisch und auch sehr interessant. Also, wann sind zwei Graphen isomorph? Wie sieht die Automorphismengruppe eines Graphen aus? Bla bla bla. Das ist alles sehr interessant. Und hier ist jetzt so ein Beispiel für einen Graphen auf den Zahlen 1 bis 8. Und wir wollen ein ökonomisches Bild dafür ausrechnen. Warum wollen wir das? Na, weil vielleicht in irgendeiner Fragestellung haufenweise Graphen auf den Zahlen 1 bis 8 vorkommen und man sich Rechenarbeit sparen will, indem man die in Isomorphieklassen einteilt. Man will also gucken, welche dieser 20 Millionen Graphen, die ich da habe, sind isomorph in Version 8, sodass ich also mein Berechnungsproblem immer nur für einen davon weiterführen muss und nicht für alle. Also brauche ich jetzt haufenweise Isomorphietests? Nee, brauche ich nicht. Ich rechne einfach kanonische Bilder aus und dann teile ich immer alle zusammen ein, die das gleiche kanonische Bild haben und dann schnappe ich mir einen und dann bin ich fertig. Das ist so eine typische Anwendung. Oder eben auch konjugierte Klassen. Riesige Gruppen und ich möchte nicht jedes Mal so Tests machen und nachgucken, bist du jetzt in der gleichen Bahn wie das Element, was ich da gerade angeschaut habe. Nein, ich rechne einfach einmal die kanonischen Bilder aus und dann gucke ich einmal nach und dann weiß ich, ob zwei Elemente konjugiert sind oder nicht. So, wie machen wir es? Wir benutzen unsere tolle Triple-G-Infrastruktur, basteln also einen Suchbaum mit dem Ziel, dass am Ende Kandidaten rauskommen für kanonische Bilder. Und der Suchbaum geht los bei irgendeinem langweiligen Graphen. Also wie man das jetzt initiiert, das ist wieder Geschmackssache bei der Implementation. Vielleicht mit dem leeren Graphen oder mit dem vollständigen Graphen oder einfach mit dem Graphen selber hier, mit Gamma, mit dem man angefangen hat. Oder, ja, wie auch immer. Ich initialisiere jetzt einfach mal bei Gamma selbst. Das heißt, Einfach nur, damit wir wissen, was jetzt repräsentiert wird. Oben waren das ja immer so Automorphismengruppen oder Transportarmeen oder so. Und auch hier reden wir wieder über Automorphismengruppen. Das heißt, alle Kandidaten für kanonische Bilder, für Gamma, werden jetzt approximiert über die volle, über die Bilder unter der vollen Automorphismengruppe von, nee, es ist mehr. Alle möglichen, wenn da nur Gamma steht, dann habe ich alle möglichen Bilder von Gamma-Unterelementen in der SYM, was ist es? 8. Jetzt habe ich also erstmal gar keine Einschränkung. Und ich weiß ja auch, ich muss in der Bahn landen. Achso, die Frage ist vielleicht noch unter welcher Gruppe. Jetzt habe ich hier nämlich noch keine Gruppe, die irgendwas einschränkt. Ich habe nur gesagt, kanonisches Bild. Machen wir mal unter, und die Gruppe sollte jetzt anders heißen, weil ich G schon mehrmals habe. Dann sage ich mal unter der Gruppe A. A ist eine Untergruppe von A. Und zwar die hier. Die wird erzeugt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 3, 2, 6, 4, 5. Und jetzt kommt noch eine Mehrfachtransposition. 1, 6, 2, 3, 5, 7, 8. Und ich könnte jetzt. Ja, also wir gucken jetzt auf kanonische Bilder und wir gucken auf diesen Graphen. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen, ist, wie ist es möglich, ein Bild auszurechnen für diesen Graphen unter dieser Gruppe, also mit einem Gruppenelement, so dass das als kanonischer Repräsentant gewählt werden kann? Wie können wir uns für einen guten kanonischen Repräsentanten entscheiden? Das ist die Frage. Mit dem Ziel, dass wenn ich dann zwei Graphen habe auf den Punkten 1 bis 8, ich nicht nachgucken muss, indem ich alle Gruppenelemente durchprobiere oder viele Gruppenelemente durchprobiere, ob es möglich ist, den einen auf den anderen abzubilden mit Hilfe von A, sondern ich rechne einfach dann für beide das kanonische Bild aus und dann gucke ich einfach nur, ob die gleich sind. So, und jetzt geht es also um eine Methode, ein solches kanonisches Bild auszurechnen, und wir machen das am Beispiel dieses Graphen. Nur um nochmal zu sagen, was die allgemeine Fragestellung ist und was wir jetzt hier konkret machen wollen. So. Wir machen das, indem wir wieder so einen Graphenstapel bilden. Und der erste Graph in unserem Graphenstapel ist der Graph Gamma selber. Da haben wir jetzt nur den Graphen, wir haben aber noch überhaupt nicht die Gruppe A berücksichtigt. Sollten wir aber, und deswegen ist der nächste Stapel der, bei dem wir, ich schreibe jetzt einfach wieder unten die Gruppe dran, und nicht B für Bahn, sondern wirklich nur die Gruppe, ich meine aber die Bahnenpartition. Das heißt also, dass ich mir jetzt die Bahnen von A angucke und schaue, ob mir das schon irgendwelche Infos im Graphen gibt, also dass ich wieder irgendwas einfärben kann. Diese Ecken gehören zu der Bahn, die gehören zu einer anderen Bahn. Das ist das Erste, was der Algorithmus macht. Und in diesem Fall sieht er aber leider, oh, da verändert sich gar nichts. Mal gucken, ob das stimmt, was ich mir überlegt habe. Ich glaube, am Anfang passiert ein paar Mal einfach nichts, weil die Gruppe, die wir da haben, von der wir ja die Struktur nicht kennen, ist ja nur irgendwie so gegeben, die ist ziemlich hochtransitiv. Deswegen passiert ja am Anfang leider erstmal nicht so viel. Aber es geht ja darum zu beschreiben, was ein Algorithmus da sinnvoll tun könnte, und dann ist es natürlich sinnvoll, sich die Bahnen anzugucken und die in einem Graphen zu kodieren. Damit fangen wir also an. Was könnte man noch machen? Wir haben uns einfach verschiedene Sachen überlegt, die wir noch da reinstecken können, wo Infos über den Graphen drinstecken. Na, der nächste Graph, den wir als Info reingeben, ist, ich schreibe mal ein N dran für Nachbarn. Wir wollen jetzt Informationen über die Nachbarn in diesen Garten da reingeben. Und das funktioniert so, ja, man kann das wieder gut mit Partitionen hinschreiben, weil man dann sieht, welche Ecken die gleiche Farbe kriegen und welche unterschiedliche Farben kriegen. Das Ziel ist ja wieder eine Individualisierung. Wir wollen ja darauf hinaus, dass man am Ende ein eindeutiges Element hat, das unseren Graphen auf irgendeinen Graphen abbildet, der ein Kandidat für das kanonische Bild sein soll. Das heißt, man muss ja irgendwie wieder sagen, wohin geht welcher Punkt. Und unsere Idee bei diesem Graphen, bei diesem Nachbargraphen ist, dass wir gucken, wie viele Nachbarn haben denn jeweils die Punkte in die Ecken des Graphen Gamma. Und dann sehen wir, es gibt Leute, die genau einen Nachbarn haben, 3, 4 und 5, also kriegen die gleiche Farbe im Nachbargraphen. Dann haben wir Leute mit zwei Nachbarn, 1, 2, 6 und 7, die kriegen auch die gleiche, aber eine andere Farbe im Nachbargraphen. Und dann haben wir noch 8 mit 3 Nachbarn und auch die 8 hat dann wieder eine Farbe. Und insbesondere haben wir dann die 8 jetzt individualisiert. Denn 8 ist die einzige Zahl mit genau 3 Nachbarn. Aha. Das ist also das, was hier als nächstes passiert. Und jetzt haben wir weniger Möglichkeiten, was für Gruppenelemente diesen Stapel stabilisieren. Und die Gruppenelemente, die habe ich quasi im Hinterkopf als Elemente, die den Graphen auf sein kanonisches Bild abbilden. Das heißt, im Hinterkopf habe ich immer einerseits das kanonische Bild, das ich ausrechnen möchte, und andererseits ein Gruppenelement aus A, was meinen Graphen auf sein kanonisches Bild abbildet, also ein kanonisierendes Element. So, wie geht's weiter? Was wir hier, also wir wissen das, aber der Algorithmus weiß das ja nicht, dass wir jetzt schon einen Punkt individualisiert haben. Aber das könnte man jetzt zum Beispiel machen, dass man sagt, man schnappt sich einen Punkt und man stabilisiert den in der Gruppe. Wir haben jetzt gesehen, 8 ist im Graphen individualisiert. Wie sieht denn eigentlich in der Gruppe A, unter der wir ja die ganze Zeit rechnen, der Stabilisator dieses einzelnen Punktes aus? Also ergänzen wir jetzt einen Graphen, bei dem die 8 individualisiert ist. Das ist jetzt nochmal ein neuer Graph aus Prinzip, weil wir alle Infos immer wirklich abbilden müssen. Aber wir wissen natürlich, dass diese Info in Wirklichkeit im Nachbargraphen schon drinsteckt, weil da die 8 schon individualisiert ist. Das heißt, es ist und ich schreibe dafür jetzt Gamma 8, weil wir in unserem Beispiel sehen, dass die 8 der Punkt ist, der interessant ist. Und das ist jetzt aber tatsächlich bezogen auf die Gruppe A. Vielleicht sollte ich lieber A schreiben. Also der Stabilisator von 8 in A, den meine ich quasi, wenn ich das jetzt da so hinschreibe. Ich will die. Naja, und da die Gruppe sehr, sehr, sehr transitiv ist, liefert das auch nicht sehr viel Info. Das ist also anders als vorhin, wo wir durch einen Punkt, der stabilisiert wurde, dann schon ganz viele Infos hatten. Das ist hier leider nicht so. Dieser eine fixierte Punkt, der bringt uns noch nicht so viel. Weiter. Da würde man jetzt, wir überlegen uns, wir hatten diesen einen Punkt, der schon einzeln war, beim Nachbargraphen. Und dann könnte der Algorithmus jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich gucke in diesem Nachbargraphen auf die kleinste Teilmenge an Leuten mit der gleichen Farbe. Hier hatten wir jetzt einmal so eine einelementige Menge, das heißt, da haben wir den Punktstabilisator noch mit ins Boot geholt. Und in unserem Beispiel ist die nächste Anzahl Elementen, die wir sehen, 3. Wir hatten ja einmal 4 Leute mit der gleichen Anzahl Nachbarn, einmal 3, einmal 1. Jetzt käme 3 als nächstes. Und aus einer rhythmischen Perspektive muss man sich halt immer entscheiden, wenn man sowas hat, was macht man denn, wenn man da jetzt mehrere Möglichkeiten hat, nimmt man die kleinste Zelle, die größte, wenn man mehrere gleich große hat, wie wählt man aus, welche man nimmt. Und wir sehen, da werden überall Entscheidungen getroffen, die beeinflussen, wie der Algorithmus dann konkret weiterläuft. Wir entscheiden uns jetzt, die nächste Menge zu nehmen mit möglichst wenig Elementen. Bei uns wären es also 3, 4 und 5 mit jeweils nur einem Nachbarn. Und dann haben wir jetzt die Situation, dass wir das nicht unterscheiden können. Wenn wir in diesen Nachbargraphen gucken, dann haben die alle 3 die gleiche Farbe und sie sind deswegen getrennt von den anderen Ecken im Graphen, aber sie sind untereinander nicht zu unterscheiden und deswegen haben wir jetzt zum ersten Mal eine Verzweigung in 3 Möglichkeiten. wäre 2. Einmal nehmen wir alles, was wir vorher hatten und stabilisieren jetzt die 3, also einen Punkt aus dieser Dreier-Nachbarzelle. Das heißt, wir haben dann hinten, ich schreibe Gamma A3. Das heißt, ich stabilisiere jetzt in der Gruppe A, also in meiner Vorstellung schränke ich mich ein auf den Stabilisator des Punkts 3 in der Gruppe A. Graphentheoretisch wird es aber einfach nur ausgedrückt, indem 3 eine Farbe kriegt. So, das ist der eine Zweig. Der nächste Zweig ist der, wo ich, was war das andere? 4 und 5 waren die anderen Zahlen. Das heißt, hier färbe ich die 4. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, die 5 zu färben. Und alle Zweige sind erstmal gleichberechtigt, weil ich in den Nachbargraphen ja 3, 4 und 5 nicht unterscheiden konnte. Und auch hier treffe ich wieder eine Entscheidung. Denn wenn ich jetzt geht es halt weiter, jetzt gucke ich mir an, habe ich hier irgendwie was gelernt und sehe, oh, leider nicht, weil meine Gruppe so wahnsinnig transitiv ist. Es ist immer noch nicht so, dass ich jetzt blub, blub, blub ganz viel neue Info kriege. Nein, ich muss also weiter Punkte fixieren. Wenn ich 3 fixiert habe, sind 4 und 5 immer noch für mich nicht zu unterscheiden. Und wieder treffe ich jetzt eine Auswahl. Fixiere ich erst 4 oder fixiere ich erst 5? Egal, warum ich es mache, wenn ich jetzt den einen noch mit festlege, ist der andere danach sofort fixiert, weil ich ja da so ein Dreierteam hatte. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiter verzweige, habe ich hier 2 Möglichkeiten, 4 zuerst oder 5 zuerst. Hier, wenn ich die 4 fixiert habe, habe ich 2 Möglichkeiten, 3 zuerst oder 5 zuerst. Und bei 5 habe ich auch wieder 2 Möglichkeiten, 3 zuerst oder 4 zuerst. So oder so habe ich, wenn ich hier am Ende rausgekommen bin, 8 fixiert und ich habe 3, 4 und 5 fixiert in irgendeiner Reihenfolge. So weit bin ich. Und ich habe jetzt nur eingeschränkt im Sinne von, wie viele Punkte wurden individualisiert. Ich habe nichts festgelegt in dem Sinne, dass es Elemente in der Gruppe A gibt, die 3 auf 8 abbilden oder so. Oder 4 auf 5. Das heißt, ich bin jetzt noch nicht in dem Bereich, wo die Anordnung der Zahlen wichtig ist. Das ist wichtig, das kommt am Ende. Tja, da die Gruppe so wahnsinnig transitiv ist, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich habe doch gesagt, was wir jetzt alles fixieren. Egal wie, in welcher Reihenfolge, wir haben jetzt hier diese ersten Paragraphen und jetzt fasse ich mal zusammen, was am Ende passiert ist. Am Ende haben wir den Punkt 8 fixiert und dann in irgendeiner Reihenfolge 3, 4 und 5. Das heißt, wir haben nach diesen ersten Paragraphen hier auf jeden Fall so einen Graphen stehen, wo und zwar mit individuellen Farben 8, 3, 4 und 5 gekennzeichnet sind. Das kürze ich jetzt mal ab mit Gamma und dann unten 8, 3, 4, 5. Reihenfolge ist egal, aber die haben individuelle Farben. Das ist wichtig. Und jetzt sind wir also in der Automorphismengruppe dieses Stapels. Da passiert endlich was. Und zwar in der Gruppe A. Denn die Gruppe war zwar sehr, sehr, sehr transitiv, aber irgendwann ist dann mal Feierabend. Wenn wir 8, 3, 4 und 5 stabilisieren, dann fixieren wir alles. Das heißt, hier sind wir jetzt endlich bei dem einen Gruppenelement angekommen. Okay, das heißt, das hier, ich schreibe hier A, 8, 3, 4, 5, ist die triviale Gruppe. Deswegen ist man dann da am Ende angekommen. Was für unseren Graphen heißt, dass wenn diese 4 Punkte individualisiert sind und eine einzelne Farbe gekriegt haben, dass dann die anderen auch individualisiert sind und eine einzelne Farbe haben. Das heißt, dass jetzt mein Graph für jede Ecke eine einzelne Farbe hat und dann ist die Identität der einzelne Graph-Automorphismus. Damit sind wir am Ende eines Suchzweigs angekommen. Man hatte ja verschiedene Möglichkeiten, wie man da hingekommen ist. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Wie komme ich jetzt auf ein Gruppenelement, also auf Kandidaten für Gruppenelemente, die mir ein kanonisches Bild geben? Dazu muss man das wirklich durchsetzen, denn man kommt hier ja auf 6 verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, in welcher Reihenfolge man hier vorgegangen ist. Und so kommt man auf 6 Kandidaten. Und ich überlege, wie ich das am besten aufschreibe. Denn auch das ist wieder eine Implementationsfrage. Wie genau geht man da vor? Und da haben wir uns überlegt, dass wir Folgendes tun. Wir schreiben uns hin, in welcher Reihenfolge jeweils die Punkte individualisiert wurden und ergänzen dann die vier letzten Punkte, die noch da sind, in einer Reihenfolge, die mit der Implementation zu tun hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier 8, 3, 4, 5 in der Reihenfolge fixiere, dann ist eine Möglichkeit, wie das dann weitergehen kann. 8, 3, 4, 5. Und jetzt schreibe ich die anderen einfach der Größe nach. 1, 2, 6, 7. Dem entspricht eine Permutation. Also jetzt habe ich hier so eine Möglichkeit, wie die Ecken in den Graphen individualisiert wurden. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, 6 Kandidaten. Und um jetzt zu entscheiden, wie wir auf ein kanonisches Bild kommen, benutzen wir eine Anordnung. Und wenn wir die natürliche Anordnung benutzen, also jetzt quasi ein minimales Bild ausrechnen, um aus diesen 6 auszuwählen, was wir nehmen, dann suchen wir jetzt also nach einer Permutation in A, die diese Liste minimiert. Und ich sage dann gleich, wie sich das in den Graphen übersetzt. Aber erstmal, also wir haben jetzt ausgehend vom Graphen und von diesen Einschränkungen, die wir hatten, die Punkte im Graphen in einer gewissen Reihenfolge individualisiert und entscheiden jetzt, einfach weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie das aussehen kann, insgesamt 6, und wir entscheiden jetzt, dass wir von diesen 6 Möglichkeiten die nehmen wollen, also wir wollen die minimalen Bilder ausrechnen unter der natürlichen Anordnung und wollen dann entscheiden, also wollen dann quasi davon das Kleinste nehmen. So, wenn ich das jetzt minimiere mit einem Element aus A, und ich kann so reinschreiben, welches das tut, dann bekomme ich, also das kleine Element, was das minimiert, ist 1, 4, 3, 2, 5, 6, 7. Das ist eine Permutation, die in A liegt, das sieht man nicht, aber die liegt da drin. Und dann komme ich also auf das Bild, wir gucken mal, 8 geht auf 1, 3 geht auf 2, 4 geht auf 3, 5 geht auf 6, 1 geht auf 4, 2 geht auf 5, 6 geht auf 7, 7 geht auf 8. Das heißt, diese neue Liste ist jetzt das minimale Bild unter der Individualisierungsliste, mit der wir angefangen haben. Und das merken wir uns, das halten wir einfach erstmal fest. Und für jede der 6 Möglichkeiten machen wir sowas. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das sogar schon die kleinste Möglichkeit. Hallo. Hi. Was wir uns dazu merken, ist immer die minimierende Permutation. Das heißt, Algorithmus funktioniert das so. Wir kriegen hier so einen Pfad, den wir langlaufen. Am Ende steht eine Liste von individualisierten Punkten. Und dann minimieren wir diese Liste mit einem Element aus A. Und dieses Element, was das tut, speichern wir ab als Kandidat für etwas, was unseren ursprünglichen Graphen auf sein kanonisches Bild abbildet. So, hier haben wir jetzt also in einem dieser Zweige dieses Element gewonnen. Und jetzt möchte ich gucken, was passiert denn mit dem Graphen, wenn ich den damit abbilde. Was ist denn Gamma unter A? Naja, 1 geht auf 2, 6 geht auf 4, 7 geht auf 8, falsch, muss ich vorne gucken.
Jetzt bin ich kurz verrutscht.
Also, 1 geht auf 4, das stimmt wieder. 6 geht auf 7, 7 geht auf 8, 2 geht auf 5, das heißt, dann kriege ich hier so ein neues Quadrat. Und was passiert da drüben? 8 geht auf 1, aha, Und dann habe ich ja immer die drei Nachbarn von 1 und die neuen Nachbarn werden 2. Dann geht auf 2, 4 geht auf 3, 3 und 5 geht auf 6. Das heißt, wenn man das auswählt, dann ist das unser kanonisches Bild von Gang unter der Wirkung von A. Und viel mehr habe ich da jetzt auch gar nicht zu erzählen. Eigentlich bin ich ziemlich am Ende. Denn was ist der Witz bei dem Ganzen? Der Witz ist, dass diese Graphenstapel uns dabei helfen, sehr schnell einzuschränken, was geeignete Kandidaten sind aus der Gruppe A, um das ursprüngliche Objekt auf sein kanonisches Bild abzubilden. Wir suchen ja, also so ein kanonisches Bild kann ja irgendwas sein, irgendwas in der Bahn. Niemand sagt uns, dass das besonders schön oder besonders praktisch oder so sein soll, sondern im Prinzip muss es ja nur irgendwas sein, man muss sich nur irgendwie entscheiden. Und sich so zu entscheiden, dass man das konsistent programmieren kann, das ist eigentlich der Witz bei dem Ganzen. Und die Idee mit so einem Graphenstapel und mit so einem kanonischen Vorgehen, welche Informationen man da an welcher Stelle einfüttert und wie man also beschränkt, was für Möglichkeiten man dann am Ende noch hat, das ist eigentlich ein Witz. Also sich eine Infrastruktur zu überlegen, bei der man die Anzahl an Kandidaten beschränkt und dann muss man aber sagen, wie rechnet man es jetzt wirklich aus? Und da haben wir dann entschieden, da gehen wir dann auf minimales Bild, dann muss man einfach nur sagen, was ist die Anordnung und dann hat man das in der Hand. Und hier in diesem Beispiel können wir das also von Anzahl der Elemente in A-Möglichkeiten einschränken auf 6 Möglichkeiten mit diesem Vorgehen der Individualisierung. Und das ist ja nur eine Möglichkeit, wie man Grafeninfos da reinkodieren kann. In unserem Paper erklären wir auch ziemlich genau, was für Methoden, oder wir geben uns Mühe zu erklären, was für Methoden sinnvoll sind, um die in so einen Graphenstapel zu stecken und die Möglichkeit zu reduzieren und welche Methoden nicht. Denn man braucht da gewisse technische Voraussetzungen, man braucht so Kompatibilität. Und es gibt ein paar naheliegende Ideen, die nicht funktionieren. Da haben wir auch mindestens ein Beispiel im Paper drin, dass wir erklären, wo wir sagen, ja, das sieht irgendwie nett aus und dann merkt man dann mal, nein, das ist nicht kompatibel mit der Wirkung von A, das geht kaputt. Da macht man eine Einschränkung, die nicht sinnvoll ist. Genau, das ist die Idee. Kann man im Archive schon lesen. Wir verbessern das Paper jetzt gerade noch und dann reichen wir es ein. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Da in der Richtung haben wir durchaus noch ein paar mehr Ideen. Aber wie schon erwähnt, sind durch unsere Arbeit dann auch andere Stellen deutlich geworden, die sehr interessant sind, wo es lange nicht so viele Fortschritte gab oder vielleicht auch nicht so den Bedarf oder die Aufmerksamkeit dort, einfach weil die Probleme, die wir hatten, an anderen Stellen so schwierig waren, dass man erstmal da geguckt hat, was kann man da machen. Und erst jetzt richtet sich der Fokus wieder auf diese anderen Stellen in der Infrastruktur, wo Dinge lange dauern und wo man vielleicht noch was machen kann. Und da sind Leute dran, da gibt es ein paar Ideen für Projekte. Auch da mag es wieder die eine oder andere Stelle geben, wo der gruppentheoretische Blick hilft, einfach weil man auf gewisse Strukturen vielleicht anders guckt. Weil man vielleicht öfter eine Idee hat, wo man durch den Einsatz von Symmetrien, durch die Sprache der Gruppen etwas fassen kann und dann eben auch bei einer Implementation irgendwie mit beachten kann. Ja, wenn man jetzt den und den und den Test noch macht, dann spart man sich den Teil der Suche. Oder so wie das jetzt in der Vergangenheit auch schon lief. Das heißt, da passiert noch ein bisschen was und viel davon findet dann auch schnell den Weg in GAP. Das heißt, wenn man GAP benutzt und da auf dem neuesten Stand bleibt, dann kann man da auch schnell von profitieren von den Sachen, die da besser laufen. Aber wie ich auch schon mehrmals gesagt habe, gibt es in einem der Konkurrenzsoftware-Angebote Magma an vielen Stellen Algorithmen, die wesentlich besser laufen als alles, was wir in GAP haben und wir wissen nicht so genau warum und hoffen, dass wir einfach auch noch ein paar gute Ideen haben, die dann ja auch noch besser werden. Ich glaube, das war's. Ich guck mal, was es so für Fragen gibt, aber was mich freut irgendwie, ist, dass wir jetzt in dieser Vorlesung so viel Zeit abgedeckt haben. Wir haben teilweise Sachen angeschaut, so ganz elementare Fragen über Transitivität und Primitivität, die alt sind. Und jetzt sind wir aber bei Sachen gelandet, die jetzt gerade passieren in der Forschung. Das finde ich ganz schön. Also danke für die Anregung, das am Ende der Vorlesung zu machen. Hätte ich sonst wahrscheinlich nicht getan, aber ich hatte jetzt Spaß.
Wenn ich jetzt Färben wirklich irgendwo implementiere, Die Kanten würde ich ja so als wahrscheinlich als
Label
beschreiben.
Genau, machst du ein Label dran.
Also einen dritten Tuchel-Eintrag sozusagen? Oder?
Ja, je nachdem, wie es implementiert ist, wenn du eine gerichtete Kante hast, dann hast du ja da etwas mit einer Reihenfolge. Und dann kannst du, wenn du es ja zum Beispiel in so eine geordnete Liste schreibst, dann kannst du ja sagen, es gibt dann in der Liste noch weitere Einträge oder es ist eine Liste von Listen und der erste Teil ist das, was die Kante ist und der nächste Teil ist der Platz für die Labels,
ja,
zum Beispiel. Genau. Ja, ein paar Sachen weiß ich da aber nicht viel. Also bei den Implementationsdetails, da komme ich dann ganz schnell an Grenzen, wo ich denke, ja, keine Ahnung, wie das dann wirklich aussieht. Deswegen verstehe ich zum Beispiel auch nicht solche Feinheiten wie, ja, ich programmiere jetzt mal das noch in der Sprache, weil die das besonders gut kann und dann, da finde ich dann total raus. Mein Chris Jefferson, der ganz viel Implementation macht, Wolf Wilson hat auch viel Implementation gemacht und die sind da halt dann teilweise so, ja, ich lerne jetzt noch diese Sprache neu, weil die angeblich das nicht so gut kann und dann programmiere ich jetzt dieses ganze Zeug in dieser Sprache, weil das dann besonders schnell wird. Da bin ich raus. Gut. Wie ist denn die Stimmung? Wollen wir ohne Pause jetzt einfach noch ein bisschen Restübungen und Fragestunden Richtung Prüfung dranhängen und dann abschließen? Wer ist dafür? Wer findet es gut? Ich sehe ein Lächeln, ein freundliches Gesicht.
So, 5 Minuten Pause vielleicht?
5 Minuten Pause. Ja, dann machen wir das doch. Dann unterbrechen wir jetzt für 5 Minuten. Bis gleich.